Vor fast genau 50 Jahren hat der Stammheim-Prozess begonnen, einer der aufwendigsten Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland. Der Prozess gegen die erste Generation der RAF, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Karl Raspe, der sogenannte Deutsche Herbst 1977, die Suizide der RAF-Mitglieder, all das hat die Debatten über die RAF über Jahrzehnte geprägt. Im Ersten ist heute Abend eine Dokumentation über einige Kinder der RAF-Opfer zu sehen. Mit einem der Autoren dieser Dokumentation haben wir heute Morgen gesprochen. Und das Erste zeigt das Dokudrama Stammheim – Zeit des Terrors über die Haftzeit und über den Prozess gegen die RAF-Führung und über den Untersuchungsausschuss nach deren Tod. Hier war der Journalist und Autor Stefan Aust Co-Autor. Viele Jahre lang war er Spiegel-Chefredakteur. Und Stefan Aust hat 1985 mit seinem Buch Der Baader-Meinhof-Komplex ein Standardwerk über die RAF und Stammheim und darüber hinaus geschrieben. Stefan Aust ist hier zugeschaltet. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Mit diesem Dokudrama, es gibt ja hier geschauspielerte Szenen und Originalaufnahmen aus Radio und Fernsehen, da tauchen wir ein, vor allem in die Haftzeit der RAF-Terroristen. Warum dieses sehr ausführliche Erzählen von deren Haftzeit?
Naja, weil das der Höhepunkt des Terrorismus in der Bundesrepublik gewesen ist. Er war nicht anschließend vorbei, aber die Entstehung der RAF haben wir ja auch in verschiedenen anderen Filmen, auch Dokumentationen geschildert. Aber ich fand es immer sehr interessant, die letzten Jahre, wo die gemeinsam in Haft waren, so genau zu beschreiben, wie man das rekonstruieren kann. Man kann nicht alles rekonstruieren. Vielleicht gibt es Tonbandaufnahmen der Gespräche untereinander, das vermute ich die ganze Zeit, ich kann es aber nicht beweisen. Aber was es gibt und was ich schon vor vielen Jahren bekommen habe, war auch nicht ganz einfach, das waren die Fotokopien der Kassibe, also der sozusagen heimlichen Briefe, die sich gegenseitig geschrieben haben. Die sich geschrieben haben, als sie noch in unterschiedlichen Haftbereichen waren oder in anderen Städten, in Gefängnissen. Und wie die sich miteinander auseinandergesetzt haben. Und das gibt also sehr viel Klarheit über das Denken dieser Leute und wie sie sich dann auch in der Haft weiterentwickelt haben.
Darüber können wir bestimmt gleich nochmal sprechen. Ich habe nämlich auch ein, zwei Auszüge aus diesem Film noch bereitgelegt. Ich dachte, dass es Erzählen aus der Haftzeit, dass das auch das Thema ist, um den Mythen und auch um den klaren Lügen, die es ja gegeben hat, entgegenzutreten, in denen ja jahrzehntelang von Isolationshaft und von Folter gesprochen wurde. War das auch die Idee?
Auch das ist richtig. Aber wissen Sie, ich habe mir eigentlich angewöhnt, zu versuchen, so wie ich das mal bei meinem Herausgeber Rudolf Augstein gelernt habe, zu sagen, was ist und nicht eine bestimmte Absicht damit zu verbinden. Ich habe schon damals, als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich wirklich 3 Jahre meines Lebens nichts anderes gemacht, als mich da in die Akten zu vertiefen. Und ich habe damals schon im Vorwort der ersten Ausgabe geschrieben, dieses Buch ist keine Anklageschrift und nicht das Plädoyer eines Verteidigers. Ich habe das, was ich recherchiert habe, versucht, so genau wie es geht aufzuschreiben, ohne eine bestimmte Absicht damit zu verbinden, außer darüber Auskunft zu geben, was sich wirklich abgespielt hat.
Ja. So nüchtern, wie es geht. Aber ich finde, es ist auch wirklich wichtig festzuhalten, in welchen vergleichsweise luxuriösen Umständen die eigentlich in Stammheim gesessen
das ist
haben.
Ich kann Ihnen sagen, das kann man auch anders sehen. Also ich habe ja den Untersuchungsausschuss damals auch gefilmt. Ich habe da wochenlang gesessen, das alles gedreht. Deswegen weiß ich viele Dinge, die dort Leute gesagt haben. Und wir haben auch viele Leute hinterher interviewt. Also der Gefängnisdirektor, der stellvertretende Gefängnisdirektor von Stammheim, Schreitmüller, hat mal gesagt, ja, die reden alle davon, Stammheim sei ein wunderbares Gefängnis, also sozusagen geradezu eine Oase in den Gefängnissen, was die Haftbedingungen anbetrifft und dergleichen mehr. Aber ich wäre lieber Gefangener in einem normalen Gefängnis. Sie dürfen nicht vergessen, ursprünglich, bevor sie nach Stammheim zusammengelegt wurden, waren sie in Einzelzellen, zum Teil in leergeräumten Gefängnistrakten, wie Ulrike Meiner von Köln-Ossendorf. Und als sie dann da zusammengesperrt wurden, das war ja auch ein bisschen wie in der Käseglocke. Da haben die zusammengesessen, die konnten sich zwar treffen und konnten miteinander reden und es gab, konnten sogar irgendwie Rühreier machen und auch braten und sonst was. Aber sie durften nicht wie ein normaler Gefangener am Anstaltsleben teilnehmen. Und das ist natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Ja. Das ist eine Art von Isolation.
Ja, okay. Aber ich meine, Sie hatten Radio, Fernsehen, Plattenspieler, Schallplatten, Bücher, gemeinsam Hofgang, Zigaretten und Kaffee offensichtlich im Überfluss. Ne? Das hatte so ein gemeiner Gefangener oder Gefangene damals nicht. Nun wird ja dieses Dokudrama erzählt aus der Perspektive von Horst Bubeck, der Vollzugsbeamter war, im Zellentrakt sogar in leitender Funktion. Warum aus seiner Perspektive?
Ach, es ist nicht direkt seine Perspektive, aber wir haben eines gemacht. Ursprünglich war die Idee, die Kommunikation Situation der Gefangenen, auch die Auseinandersetzung und die Konflikte zu beschreiben. Aber dann hat sich während der Arbeit an dem Drehbuch dann doch herausgestellt, dass das Gefängnispersonal natürlich auch eine wichtige Rolle spielte. Und glücklicherweise hatten wir die Abschriften und zum Teil sogar die Filmaufnahmen von den Vernehmungen von Anstaltspersonal im Untersuchungsausschuss. Das, wie gesagt, das habe ich ja viele Wochen gedreht. Ja. Und da stellt sich eben heraus, dass es eben dann die zwei Perspektiven gibt. Da gibt es mal einmal diesen ganz normalen Vollzugsbeamten, Bubeck, der sozusagen der Leiter dieser Abteilung war, und dann die Gefangenen und wie die sich miteinander auseinandergesetzt haben. Das ist auch sehr interessant, weil es eben zum Teil auch zeigt, wie abgehoben von der Realität die Gefangenen tatsächlich gewesen sind.
Ja, und wie menschenverachtend, ehrlich gesagt, das
ja, auch gewesen ist. Ja, natürlich, aber ne? Sicher.
Herr Ost, der Film besteht ja, wie gesagt, aus Originalmaterial aus den 70er Jahren, ne? Film und Fernsehen und vor allem Radio und aus Szenen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, ganz hervorragende Schauspieler überhaupt.
Ja, das ist wirklich wahr.
Ja, ich habe mal ein Beispiel. Hier erfährt sozusagen Ulrike Meinhof, dass Willy Brandt als Bundeskanzler zurückgetreten ist und ruft es Gudrun Enslin zu. Und jetzt hören wir mal, wie das dann im Film gemacht wird.
Gudrun! Willy Brandt ist zurückgetreten! Die Bourgeoisie Linke ist ihre Kohle los! Brandt ist weg! Schmidt soll Bundeskanzler werden! Ehemaliger Wehrmachtsoffizier! Nazi! Jetzt gibt es keine Ausrede mehr!
Die FDP-Politiker zu erkennen, dass sie die Wahl von Helmut Schmidt zum Nachfolger Willy Brandts unterstützen werden. Die CDU-CSU sieht im Rücktritt von Bundeskanzler Brandt einen Beweis dafür, dass die sozialliberale Politik gescheitert sei.
Ja, da haben wir es gehabt. Ne? Erst Fiktion, dann Tagesschau. Was ist aus dieser Mischung, was ist dadurch gewonnen?
Naja, man kann nicht alles nachspielen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, die Realität auch über reale Filme Auszüge reinzunehmen. Das ist ja tatsächlich das Konzept dieses Dokudramas. Man kann es auch anders machen. Man kann auch einen Film nur mit Spielszenen machen. Aber ich glaube, es ist sehr gut, dass man das tatsächlich mit der Realität, so wie sie damals auch im Fernsehen und im Radio abgebildet worden ist, wie man das damit konfrontiert. Dadurch kriegt man natürlich ein genaueres Gefühl dafür. Man darf ja auch nicht vergessen, viele Leute, die das sehen, haben das natürlich auch miterlebt und können sich dann an bestimmte Sachen erinnern. Und was wir eben machen wollten, ist auch zu zeigen, wie sozusagen die Realität draußen, also das, was die nächste Generation draußen veranstaltet, wie sich das sozusagen in den Köpfen der Gefangenen widerspiegelt im Gefängnis. Mhm. Und da gibt es eben sehr viel Material, was die Aufzeichnungen der Angeklagten und der Inhaftierten anbetrifft, die ich ja über viele Jahre studiert habe.
Man erfährt im Film sehr viel über das Leben der vier in der Haft, die Haftbedingungen, das konkrete Alltagsleben, auch ihre Gefühlswelt, ihre psychosoziale Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan Aust, mir war das dann irgendwann zu viel. Ja, mir lag der Fokus dann irgendwann zu sehr bei denen. Können Sie damit was anfangen mit dieser Kritik?
Ja, ich meine, man muss sich entscheiden, wenn man so einen Film macht, was man jetzt machen will und welche Geschichte und welche Details man erzählen will. Mir fehlen in dem Film auch ganz viele Sachen. Mir fehlt sozusagen die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. Und die Einzelheiten kenne ich alle, habe mit vielen, die da an Bord gewesen sind, Gespräche geführt, auch die ganze Vorgeschichte. Dieses ist ein Ausschnitt aus der Geschichte. Und da haben wir schon Schwierigkeiten genug gehabt, das alles in diesen 90 Minuten, oder wie wir das sind, unterzubringen.
Ja. Was aber sehr, sehr gut gelingt, ist so ein Eintauchen in das Leben und in das Denken der vier, auch in deren Sprache. Und da habe ich jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Film. Da wird es nämlich sehr auffällig, wie Andreas Bader und Gudrun Enslin irgendwann Ulrike Meinhof schlecht machen. Heute würde man von Mobbing sprechen.
Das kann man wohl sagen,
ja. Also vielleicht wurde Ulrike Meinhof auch quasi in den Suizid getrieben.
Ganz sicher.
Ah, okay. Und jetzt haben wir hier ein Gespräch der beiden. Es geht los mit Ulrike Meinhof. Sie besteht quasi auf ihrer Rolle als Schreibende und Gudrun Enslin antwortet.
Aber ich schreibe doch. Ich produziere in einem Fort. Es geht doch darum, den Erkenntnisstand der Bewegung von 67, 68 historisch zu retten und nicht dem Klassenfeind zu überlassen, was über unseren Kampf gesagt und geschrieben wird.
Wir lesen nur, was du schreibst, und das ist scheiße.
Dann kritisiert mich. Aber konkret, was soll ich anders machen?
Vielleicht solltest du als frühere Star-Journalistin erstmal deine Sozialisation zum Faschisten reflektieren.
Wie bitte? Fang doch mal damit an, den Mief der Familienvilla in Blankenese loszuwerden.
Also das ist nicht mehr nur Kritik, das ist Zerstörung der anderen Person.
Das ist wirklich Zerstörung. Und gleichzeitig hat Ulrike Meinhof geradezu eine masochistische Position langsam sich so erarbeitet, muss man wirklich sagen, indem sie also gegen sich selbst wirklich geradezu Hassausbrüche losgelassen hat. Meine Sozialisation zum Faschisten durch, also wirklich schreckliche Formulierungen über sie selbst. Und das ist so die Basis dessen, aus dem wir diese Dialoge rekonstruiert haben. Besser gesagt.
Das ist ein Punkt, sehr gut, dass wir darauf kommen, weil was man hier nämlich auch gehört hat, finde ich, ist dieses komplett ideologisierte Denken. Mitleidlos, hart, gefühllos, immer nur auf das Ziel ausgerichtet, ja, Revolution und Umsturz. Der Mensch spielt keine Rolle mehr.
Das ist so richtig. Es ist im Grunde, wie Leute aus einer übersteigerten Moralvorstellung her plötzlich absolut unmoralisch wird. Also ich habe in einem der Briefe von Ulrike Meinhof mal den Satz gelesen, welche Niedrigkeit begingest du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen. Das stammt übrigens von Bertolt Brecht. Aber das ist so die Denkweise, die sie gehabt haben.
Ja. Ist das etwas, was wir heute lernen können?
Ja, ich glaube, man kann daraus das Modell, das Musterbeispiel lernen, für was Terrorismus ist, was ein Weg in die Gewalt bedeutet. Das kommt jetzt in diesem Film nicht vor, aber ich habe mal sehr interessant ein Interview gehört, was ein Kollege vom NDR, Lutz Lehmann, damals mit Vater Enzlin gemacht hat. Und zwar nach dem Brandstifterprozess. Da hat er so gefragt, wie seine Tochter sich denn jetzt so im Gefängnis verhält. Und da hat er geredet von einer ganz heiligen Selbstverwirklichung. Einer heiligen Selbstverwirklichung im Sinne des heiligen Menschentums. Das sagt der Vater, ein Pfarrer, über einen Terroranschlag. Und ich glaube, er hat ziemlich genau kritisiert, was beim Terrorismus eine große Rolle spielt, nämlich die Selbstdarstellung.
Ja, und nochmal zu diesem Punkt des ideologischen Denkens. Ne? Was man hier wirklich gut sieht, sind die Folgen dessen, wie ideologisches Denken funktioniert, wie Menschen nicht mehr als menschliches Wesen wahrgenommen werden, sondern eben als Freund oder Feind und wenn Feind, dann komplett ohne Rechte.
Ja, und was immer noch mit einer Rolle spielt, und das ist den meisten Leuten nicht klar, wenn sie zum Beispiel über die Frage diskutiert haben, nein, das kann ja kein Selbstmord gewesen sein. Ich sage Ihnen, Selbstmord gehört immer zum terroristischen Grundkonzept. Ich habe auch in einem dieser Briefe ein Zitat aus der Maßnahme von Bertolt Brecht gelesen, das charakterisiert den Terrorismus eigentlich besser als alles, was ich sonst jemals gelesen habe dazu. Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Das ist der Kern von Terrorismus.
Ja. Herr Ost, zum Schluss, ich habe diesen Film gestern Nachmittag gesehen, weil er eben schon in der ARD-Mediathek steht und gleich danach habe ich dann den Dokumentarfilm über die Kinder der Opfer gesehen und ich muss sagen, für mich war es so, ich war glücklich, den zweiten Film dann auch noch gesehen zu haben, weil dadurch dieser Perspektivwechsel reinkommt.
Sie haben vollkommen recht und ich muss Sie wirklich sagen, ich war sehr froh, als die ARD entschieden hat, dass sie einen solchen Film über die Opfer hinterher macht, weil sonst ist es wirklich nur ein Film über die Täter.
Herr Ost, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Stefan Aust, Co-Autor des Doku-Dramas Stammheim, Zeit des Terrors, heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und gleich danach dann der Dokumentarfilm über die Kinder einiger der Opfer der RAF. Beide Filme stehen auch jetzt schon in der ARD-Mediathek.